Ja, es war ein wunderbares Lied. Wir fahren ja fort mit unserer Reihe im ersten Korintherbrief. Auch unser heutiger Predigttext passt hervorragend zu Pfingstfest. Es geht um die Gnadengaben im Leib Christi. Ich lese 1. Korinther 12, 27 bis 31. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben, der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Können alle auslegen? Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns dieses Wort aufschließt, Herr, und dass du das, was du hier schreibst, in uns und in unserer Gemeinde zur Wirklichkeit machst. Amen. Wenn wir als an Jesus Glaubende Karfreitag und Ostern feiern, nehmen wir meist eine persönliche Sichtweise, eine Ich-Perspektive ein. Es geht um meine persönliche Errettung und die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Jesus starb für meine Sünden am Kreuz. Er ist auferstanden und hat mich als Glaubenden vom Tod erlöst. Meine Beziehung zu Gott wurde durch Kreuz und Auferstehung neu geordnet. Und durch den Glauben bin ich mit Gott versöhnt und habe ewiges Leben. Und das ist vollkommen richtig. Ja, Gott will das so. Jeder einzelne Mensch hat als Individuum eine persönliche Verantwortung. Dieses Heilswerk Jesu, das Gott am Kreuz bereitet hat, für sich im Glauben anzunehmen. Und auf diesen Glauben antwortet Gott, indem er den Glauben den Heiligen Geist schenkt. So sagt die Schrift. Mit Pfingsten weitet Gott unsere Ich-Perspektive auf. An Pfingsten hat Gott den Heiligen Geist auf die ersten Gläubigen gesandt. Mit dem Kommen des Heiligen Geistes ist gleichzeitig die Gemeinde Jesu geboren. Gott hat damit jeden einzelnen wiedergeborenen Gläubigen eingefügt in ein großes Ganzes. Er hat uns hineingeboren in Gottes Familie sozusagen. Er hat uns miteinander und mit Jesus vereinigt zu einer neuen Größe. Und genau diese Perspektive will das Pfingstfest uns vermitteln. Diese göttliche Wir-Perspektive, dass wir durch den Empfang des Heiligen Geistes in das Wir mit Gott, mit Christus und unseren Mitgläubigen hineingenommen wurden. Aber leider passiert es, dass Gläubige in Bezug auf Pfingsten und den Heiligen Geist eine Ich-Perspektive beibehalten. Fängt dann an beim Empfang des Heiligen Geistes. Ja, ich möchte den Heiligen Geist erleben. Ich möchte Gottes Gegenwart so richtig spüren. Ich möchte ein persönliches Pfingsten erfahren, eine neue Begegnung haben mit dem Heiligen Geist. So richtig erfüllt werden, neu belebt werden und für den tristen Alltag beflügelt werden. Und dann geht das weiter mit den Gaben des Heiligen Geistes. Dann mache ich vielleicht irgendwelche Tests, um rauszufinden, welche Gaben des Geistes ich empfangen habe. Und dann strecke ich mich danach aus, um Gaben von Gott zu erhalten, die ich nicht habe. Die sollten natürlich möglichst wichtig und spektakulär sein. Ja, Prophet sein, das wäre doch was. Große Worte von Gott aussprechen. Menschen bewegen. Oder ein großer geistlicher Leiter werden, das Volk Gottes als Apostel führen. Oder Wunderkräfte besitzen, Kranken die Hände auflegen, dass sie gesund werden. Oder Dämonen aus belasteten Menschen austreiben. Aber auf jeden Fall muss ich in Sprachen reden können. Und dann stehe ich mitten in der Versammlung auf und dann haue ich eine Prophetie oder eine Sprachenrede raus. Und dann sehen alle, dass ich einen Heiligen Geist habe und dass ich auch geistlich bin. Ist das übertrieben? Willkommen in Korinth. Das war wohl die Situation in Korinth gewesen. Sie müssen mit Gaben des Heiligen Geistes reich gesegnet gewesen sein. Aber offenbar konnten sie damit nicht in der richtigen Weise umgehen. Oder sie wurden sogar missbraucht in einer fleischlich ich-zentrierten Weise zum Schaden der Gemeinde. Die Korinther hatten offenbar nicht verstanden, was Gemeinde Jesu eigentlich bedeutet. Deshalb müssen wir uns noch mal kurz mit der Gemeindetheologie des Paulus befassen. Ohne die können wir Bedeutung und Rolle der Gnadengaben des Heiligen Geistes nicht verstehen. Im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes haben wir die umfassendste Darstellung des Apostels Paulus zu diesem Thema. Zunächst müssen wir mal Folgendes verstehen. Gemeinde Jesu ist nicht ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten, die eine menschliche Organisation bilden, ja, wie es das in der Welt auch gibt. Und dann machen die irgendwas zusammen eben und dann sind menschliche Methoden dafür, ja, eine institutionelle Organisation, da gibt es Strukturen und Hierarchien, um das zu steuern. Und da hat man Organe, die Verantwortung haben und Kompetenzen für alles Mögliche. Man benutzt dann Motivation und Anreize, ja, um irgendwas zu bewegen und so weiter. Ja, so funktioniert ein menschliches Gemeinwesen. Ja? Firmen, Vereine, Behörden, ganze Staaten. Ja? Da wirkt Menschengeist mit Menschenkraft und irdischen Ressourcen zusammen, damit man irgendwelche irdischen, diesseitigen Ziele verfolgt oder Ergebnisse hervorbringt. Ja, das macht im Grunde auch Kirche aus. Es ist eine menschliche, irdische Organisation. Paulus spricht nicht von einer Kirche, einer institutionellen Kirche. In seiner Gemeindetheologie stellt er die Gemeinde Jesu als den Leib Christi dar. Gemeinde Jesu ist keine Institution oder Organisation, sondern das ist ein Leib, ein lebendiger Körper. Ja, mit dem Christus als dem Haupt und den Gläubigen als die Glieder. Und so sagt er in Kapitel 12, Vers 27, ihr aber seid Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Vielleicht müssen wir da unser Verständnis mal ein bisschen schärfen. Diese Bezeichnung Leib meint im Neuen Testament nicht nur ein Bild, um jetzt Aufbau und Funktionsweise der Gemeinde zu demonstrieren. Denn dieses Bild des Leibes, das könnte man ja auch auf menschliche Institutionen übertragen. Ja, da gibt es ja ähnliche funktionale Zusammenhänge. Ja, wir haben hier im Neuen Testament keine christliche Organisationslehre. Ja, Paulus sagt eigentlich an keiner Stelle, die Gemeinde ist wie ein Leib oder sie gleicht einem Leib oder funktioniert mit ihren Gliedern wie ein menschlicher Körper. Sondern er sagt immer an jeder Stelle in allen Briefen, ihr seid der Leib Christi. Ja? 1. Korinther 10, 17, so sind wir die vielen ein Leib. 1. Korinther 12, 27, ihr aber seid der Leib des Christus. Römer 12, 5, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus. Epheser 1, 23, die Gemeinde, die sein Leib ist und so weiter. Also Paulus spricht nicht nur in einer symbolischen oder bildlichen Weise hier, sondern er meint hier wirklich einen realen, lebendigen, göttlichen Organismus, der eine göttliche Realität ist, ja, nicht nur ein Gleichnis. Der Leib Christi ist ein geistlicher, ein unsichtbarer, ja, aber ein Körper, der real existiert. Und nun charakterisiert er ihn in Vers 12, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes, aber obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Also der Leib ist eine vollkommene, lebendige Einheit aus dem Haupt und seinen Gliedern. Er bildet ein großes, göttliches Ganzes. Jetzt verwendet der Paulus in seinen Briefen dafür den Begriff der Christus, also mit einem bestimmten Artikel. Der Christus bezeichnet nicht den verherrlichten Herrn Jesus Christus im Himmel, sondern das Haupt im Himmel und seine Glieder auf der Erde. Ja? Jesus als das Haupt, er bildet mit seinen Gliedern zusammen den Christus Gottes. Ja, und das sagt er auch in Epheser 1, 23. Dieser Leib ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also im Grunde sagt er hier, der Leib ist gewissermaßen die Vervollständigung des Christus. Ja, die Fülle oder Vervollständigung. Also Gott sagt gewissermaßen, mein Christus ist nicht vollständig. Ich sammle ihm aus allen Nationen einen Leib, aus allen Erlösten, die er durch sein Blut erworben hat. Das ist der Christus Gottes, Haupt und Glieder. Beide stellen zusammen den Christus Gottes dar, die Fülle des Christus. Und genauso wie der menschliche Leib ein Mittel ist, mit dem eine Person mit ihrer Umwelt kommuniziert, so ist der Leib Christi das Mittel Gottes, wodurch sich Christus der Welt nach seinem Willen bekannt macht. Jetzt, wie wird man Teil des Christus Gottes? Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen oder Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Wir, also alle Gläubigen, die wiedergeboren sind und zu Jesus gehören. Wir haben durch den Glauben an Jesus den Heiligen Geist empfangen. Epheser 1, 13. Durch den Heiligen Geist sind wir nicht nur individuell errettet von der Verdammnis, sondern sind gleichzeitig ein Teil dieser Gemeinde geworden. Ja, das heißt, in den Leib hinein getauft oder getaucht durch einen Geist. Ja, er ist das verbindende Element. Also durch den Empfang des Heiligen Geistes sind wir Teil geworden des Leibes Christi. Durch die Wiedergeburt wurden wir Teil dieses göttlichen Ganzen. Und das ist Geistestaufe nach der Bibel. Ja? Durch den Empfang des Heiligen Geistes bei der Bekehrung wurden wir in die Gemeinde Jesu, den Leib des Christus, gewissermaßen einverleibt, organisch hineinintegriert. Die Geistestaufe ist genau diese göttliche Tatsache. Das ist nicht irgendein mystisch ekstatisches Erlebnis, was man nach der Bekehrung angeblich zusätzlich haben muss, um den Heiligen Geist zu empfangen. Ja, damit würde man die Geistestaufe auf eine rein individuelle Erfahrung reduzieren. Ja, und das ist eine Irrlehre, ja, hat zu viel schlimmen Verirrungen geführt. Ja, Gemeinde Jesu ist diese kollektive Sichtweise von Pfingsten, gehört zu unserer Erlösung wie unsere persönliche Errettung. Und es soll jetzt nicht irgendeine abstrakte Theologie bleiben, sondern es soll uns zu Dank und Anbetung führen. Dass wir sagen, Herr, was hast du an mir getan, dass du mich in einen solchen Organismus mit hineingenommen hast? Ich darf ein Teil sein deiner selbst, mit meinen Geschwistern zusammen. Ich bin zusammengefügt mit allen Erlösten, eins gemacht durch den Heiligen Geist. Ist doch wunderbar. Vielleicht sollten wir mal diese Perspektive haben auf die Gemeinde Jesu. Vielleicht sehen wir viel zu viel nur ihre irdische Gestalt, ihre Schwachheit, ihre Unvollkommenheit. Ja, vielleicht überlegt man auch manchmal, ob man woanders besser aufgehoben wäre und so weiter. Aber schauen wir ihre himmlische Gestalt an und preisen wir Gott über seinem Herrlichkeitswerk. Nun, nach der Darstellung des Wesens und der Einheit des Leibes Christi beschreibt nun Paulus ausführlich die Vielfalt der Glieder und deren Funktion wie in einem menschlichen Körper. Die einzelnen Glieder in einem lebendigen Körper wirken zusammen. Sie dienen einander, sie helfen einander, damit es dem ganzen Körper gut geht. Das machen wir im Prinzip den ganzen Tag. Jedes Glied hat seinen Platz und seine Funktion im ganzen Leib. Und jetzt mit dem heutigen Textabschnitt wendet Paulus nun diese Tatsache auf den geistlichen Leib Christi an. Vers 27, ihr seid Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Also nochmal, ihr seid Leib des Christus. Tatsache. Und jetzt müssen wir nochmal unterscheiden. Vor Leib des Christus steht kein Artikel hier. Das heißt, hier spricht er jetzt zu dieser Ortsgemeinde in Korinth, ja, zur Versammlung der Gläubigen an diesem Ort. Ihr als Ortsgemeinde in Korinth gehört zum Leib Christi. Ihr als Glieder der Ortsgemeinde in Korinth seid Glieder an ihm. Also die Gemeinde in Korinth ist Leib Christi, nicht der Leib Christi. Ja, ist wichtig, dass man das auseinanderhält. Denn der Leib Christi ist das Ganze. Der gehört keiner Kirche an, der gehört keiner Gemeinde und keiner Konfession an, sondern das ist eine unsichtbare geistliche Realität. Eine Ortsgemeinde ist eine kleine, sichtbare Ausprägung davon. Ja, also nicht Ortsgemeinde verwechseln mit der Gesamtgemeinde. Und vor Vers 27 spricht er jetzt allgemein vom Leib und ab Vers 27 jetzt zur Ortsgemeinde. Also er wendet jetzt die Darstellung des Leibes auf die Ortsgemeinde, also auch auf uns an, wenn er jetzt von verschiedenen Ämtern und Gaben in der Gemeinde spricht, die der Heilige Geist eingesetzt hat und den Gliedern persönlich zuteilt. Ja, und diese Sichtweise von Gemeinde Jesu müssen wir hier vor Augen haben, damit wir auch das Thema Geistesgaben oder Gnadengaben des Heiligen Geistes recht verstehen. Ja, genau in den Kontext gehören die rein, nämlich Dienst für die ganze Gemeinde Jesu. Dieser göttliche Organismus des Leibes Christi bildet jetzt wie ein lebendiger Körper eine lebendige, organische und funktionale Einheit zwischen seinen Gliedern. Und in diesem Leib als Ganzes, da entfaltet dann der Geist Gottes seine Wirksamkeit. Und da wirkt er mit seinen Gaben, mit seiner Kraft in den einzelnen Gliedern zusammen, nach dem Willen Gottes. Ja, und das ist der Unterschied zu jeder weltlichen Organisation. In einer weltlichen Organisation wirkt Menschengeist und Menschenkraft mit irdischen Zielen. Im Leib Christi wirkt Gottes Geist und Gottes Kraft mit göttlichen und ewigen Zielen. Ja, darf man nicht verwechseln. Ja, Vers 27, und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Also jedes Kind Gottes ist ein Glied am Leibe Christi und hat an ihm Anteil und übt damit auch eine bestimmte Funktion darin aus. Das ist der Sinn und Zweck aller Gnadengaben. Und jetzt zählt Paulus einige Gaben auf. Die Liste ist hier nicht vollständig. Es gibt mehrere Gabenlisten im Neuen Testament, die sich gegenseitig ergänzen. Vers 28, und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sondern Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Schauen wir es uns mal an. Er nennt jetzt zuerst mal drei Ämter in der Gemeinde. Also erstmal die Apostel. Das Wort Apostel bedeutet einfach nur Gesandter oder Botschafter. Also jemand, der von Jesus berufen wurde mit einer bestimmten Botschaft oder einer bestimmten Aufgabe, der damit ausgesandt wird. Die Jünger Jesu sind Apostel, ebenso Paulus. Aber im Neuen Testament gibt es neben diesen Gründeraposteln auch noch Apostel im allgemeineren Sinn. Ja, zum Beispiel auch Barnabas und auch andere werden als Apostel in einem weiteren Sinn bezeichnet. Vielleicht könnte man das Wort heute zutreffender mit Missionar übersetzen. Missionare haben eine ähnliche Funktion als Boten und Gemeindegründer, die vom Herrn ausgesandt werden. Ja, das Wort Mission bedeutet ja Sendung. Zweitens, die Propheten. Hier sind nicht alttestamentliche Propheten gemeint, sondern die Propheten des Neuen Testamentes. Ein Prophet ist jemand, der in Gottes Namen spricht, der Worte von Gott erhält und sie weitergibt. Ja, könnte auch sagen, Prophet ist ein Sprachrohr Gottes. Nach Epheser 2, Vers 20 ist die Gemeinde Jesu gebaut auf Grundlage der Apostel und der Propheten. Gemeinsam mit den Propheten des Neuen Testaments legten die Apostel durch ihre Lehre vom Herrn Jesus Christus die lehrmäßigen Grundlagen der Gemeinde. Und in diesem Sinne gibt es heute keine Apostel und keine lehrmäßige Prophetie mehr. Ja, dieser Gründungsprozess, der ist abgeschlossen mit der Apostelzeit. Und das Wort Gottes ist jetzt vollständig niedergelegt und darüber hinaus bekommen wir heute keine Neu- und Zusatzoffenbarung Gottes mehr. Es gibt aber noch prophetisches Reden in der Gemeinde und zwar in einer ganz bestimmten Form. Also zum Beispiel, wenn mich ein Wort besonders trifft oder besonders anspricht, dann war das ein prophetisches Wort. Das hat Gott durch einen Menschen gesprochen. Es kann überall sein, es kann in der Predigt sein, in der Seelsorge oder auch in persönlichen Gesprächen. Ja, und deshalb sagt der Paulus in Kapitel 14, ich will, dass ihr alle prophetisch redet. Ja, ihr sollt alle so im Namen Gottes sprechen. Ja, jedes Kind Gottes sollte dazu in der Lage sein. Ja, und als drittes die Lehre. Die Lehre ist in der Gemeinde die Darlegung der Wahrheit durch den Heiligen Geist. Da gibt es keinen Raum für den Willen und Meinung des Menschen. Paulus ließ Timotheus in Ephesus zurück, damit er einigen gebieten sollte, nicht andere Lehren zu lehren als die der Apostel. Ja, das heißt, es keine andere Lehre als die der Apostel kann von Gott kommen. Lehrer in der Gemeinde erforschen das Wort Gottes, sie erklären die Bedeutung, die Zusammenhänge göttlicher Offenbarung und wenden das Wort Gottes auch an auf aktuelle Gegebenheiten. Es ist ein besonders verantwortlicher Dienst. Und Jakobus warnt sogar, es sollen nicht viele Lehrer werden, weil damit eine besondere Verantwortung verbunden ist. Die Irrlehrer und Verführer werden im Neuen Testament besonders scharf verurteilt. Und dann zählt Paulus einige Wirkungen der Gnadengaben des Heiligen Geistes auf. Und es ist auch nochmal wichtig, Gaben sind in diesem Sinne nicht Begabungen, die ich habe und über die ich verfügen kann. Ja, jeder hat bestimmte menschliche Begabungen und Fähigkeiten. Ja, das ist eine rein humanistische und menschenzentrierte Sichtweise hier. Verbietet sich in Bezug auf die Gnadengaben. Sondern die Gaben des Heiligen Geistes, das sind Gnadengeschenke Gottes, durch die Gott im Leib Christi gnadenvoll und übernatürlich wirkt. Dabei bedient er sich natürlich auch menschlicher Fähigkeiten, das ist klar. Aber er gebraucht jedes einzelne Glied, um den anderen Gliedern und dem Leib als Ganzes zu dienen. Ja, deshalb darf man auch Gnadengaben nie losgelöst von Gemeinde betrachten. So, und dann kommen hier die Wunderkräfte. Und das ist jetzt nicht eine Gnadengabe, sondern das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Hat jemand von euch noch kein Wunder Gottes in seinem Leben erlebt, wo ihr sagen würdet, ja, da hat Gott wunderbar, übernatürlich eingegriffen? Wahrscheinlich jeder. Das größte Wunder Gottes ist für mich, wenn ein Sünder von seiner Sünde überführt wird und zu Jesus umkehrt. Es gibt für mich kein größeres Wunder. Und das kann ein unbekehrter Mensch sein, aber auch ein gläubiger Mensch, der vielleicht schon Jahrzehnte gläubig ist. Und ich glaube, wenn wir dieses wunderbare Wirken des Heiligen Geistes heute nicht mehr erleben, dann stimmt was nicht. Wunderkräfte. Jetzt kommt die Aufzählung von 4 Gnadengaben, die Heilungen. So, wieder steht hier Gnadengaben in der Mehrzahl, auch für die Heilungen. So, also da gibt es nicht eine Methode für Glaubensheilung, die funktioniert, wie man Menschen gesund macht. Wenn wir mal uns den Paulus anschauen, der hatte diese Gabe nur zeitweise. In Apostelgeschichte 19 wird berichtet, da wurden in Ephesus Menschen gesund, wenn sie die Leibtücher des Paulus anrührten. In 2. Timotheus 2, Vers 4, Vers 20 schreibt er dann, dass er seinen Mitarbeiter Trophimus krank in Milet zurückgelassen hat. Ja, warum hat er ihm nicht einfach ein Wäschestück von sich gegeben, damit er wieder gesund wird? Klappt nicht. Also auch Heilungen sind Gottes souveränes Gnadenhandeln. Und vielleicht fragen wir uns heute, warum erleben wir so relativ wenige echte körperliche Heilungen? Im Kapitel davor hat Paulus sogar im Zusammenhang mit dem Mahl des Herrn einen Grund dafür genannt. Vers 29, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Ja, also ein Grund war der unwürdige Umgang mit dem Mahl des Herrn. Aber es ist sicherlich nicht nur das. Im Glaube praktizierte Sünde und Unbußfertigkeit verhindern, dass Gott auch Krankheiten heilt. Und dazu möchte ich kurz ein Beispiel aus der jüngeren Kirchengeschichte schildern. Dorothea Trudel ist eigentlich kaum bekannt. Bei ihr würde ich von so einer Heilungsgabe sprechen. Sie war eine einfache, unverheiratete Frau und wirkte Mitte des 19. Jahrhunderts in Männedorf in der Schweiz. Ihr Mitarbeiter war Samuel Zeller. Vielleicht ist euch der Name bekannt. Sie wirkte in dem Gästehaus, das wurde später Zellersche Anstalten genannt. In diesem Haus hat sie vielen Menschen gedient, mit Seelsorge und mit Gebet. Aber dabei wurden immer auch Sünden aufgedeckt und vor dem Herrn bekannt. Und da wurden viele Menschen körperlich geheilt, auch von schweren Leiden, denen man sonst nicht helfen konnte. Auch viele psychisch Kranke waren dabei, richtig schwere Fälle. Dorothea Trudel war selbst körperlich behindert und starb schließlich am Typhus. Und da frage ich mich, ob wir uns nicht lieber fragen sollten, warum wir heute diese Art der Seelsorge nicht praktizieren, die Sünden aufdeckt und Sünden bekennt. Warum sollte Gott einen Sünder heilen, damit er in seinen Sünden fröhlich weiterlebt und am Ende mit einem gesunden Leib in die Hölle rennt? Damit will ich jetzt nicht sagen, dass jeder in Sünde lebt, der eine Krankheit hat. Das ist nicht zulässig. Hilfeleistungen. Dazu gehören alle praktischen Dienste, die die Gemeinde in ihrem Alltag und ihrem Gemeindeleben benötigt. Zum Beispiel Musik im Gottesdienst. Aber auch so Sachen wie Verwaltung und Organisation und Kasse, Hilfe im Alltag, Putzen und Spülen. All das würde ich darunter zählen. Ja, das sind Gnadengaben des Heiligen Geistes. Obwohl es vielleicht ganz, ja, natürliche Tätigkeiten sind. Ja? Auch wenn er sich dafür menschlicher Fähigkeiten bedient. Das ist ja jetzt nichts Übernatürliches. Aber ich glaube, es braucht das Wirken des Heiligen Geistes, dass Menschen bereit sind, anderen in Liebe und freiwillig zu dienen und dafür eigene Interessen zurückzustellen. Und diese Hilfeleistungen werden gleichwertig genannt, neben allen anderen Gnadengaben. Also Putzen oder Spülen ist nicht weniger wert als geistliche Dienste. Erstmal. Ja, also hier Vergleich mit dem Leib, die schwächsten Glieder sind oft die notwendigsten. Ja, wer, wenn nicht der Heilige Geist, macht Menschen bereit, auch unattraktive Aufgaben zu übernehmen? Ja, dann die Leitung. Gott hat für die Leitung der Gemeinde Älteste eingesetzt. Es gibt Leute, die wollen Gemeindeleiter werden, um ihr Ego aufzupolieren oder um Macht und Einfluss zu haben. Die haben wahrscheinlich nichts verstanden. Älteste tragen eine schwere Last der Verantwortung vor Gott und den Geschwistern. Und nach Aussage des Herrn in Matthäus 23, Vers 11, stehen sie in der Hierarchie ganz unten und nicht ganz oben. Ja, sind jedermanns Diener, keine Herrscher, die Macht ausüben über die Gemeinde. Dann verschiedene Sprachen. Jetzt steht wieder hier die Mehrzahl, verschiedene Sprachen. Also da gibt es nicht eine oder die Sprache des Heiligen Geistes, die man als persönliche Gabe bekommt. Nach meinem Verständnis handelt es sich hier um dasselbe Phänomen wie in Apostelgeschichte 2, nämlich, dass man spricht in einer real existierenden Fremdsprache durch den Heiligen Geist, die man nicht gelernt hat, die aber von anderen, die diese Sprache kennen, verstanden wird. Ja, so wird es in Apostelgeschichte 2 berichtet. Und andere, die die Sprache nicht verstehen, brauchen eine Übersetzung. Ja, wozu dient jetzt die Sprache? Apostelgeschichte 2, Pfingstereignis war, um die großen Taten Gottes zu verherrlichen. Ja, es war ja, wozu dient? Um die großen Taten Gottes zu verherrlichen. Korinth war eine Hafenstadt. Es kamen Menschen aus vielen Nationen und Sprachen zusammen. Und da hat der Heilige Geist offenbar dasselbe Werkzeug genutzt, um fremdsprachige Menschen zu erreichen. Diese Gabe steht in der Aufzählung als letzte. Aber die Korinther haben sie wohl an die erste Stelle gesetzt. Über das Thema werde ich in der nächsten Predigt noch ausführlicher zu sprechen kommen. Also so viel erstmal zu den Gnadengaben, von denen hier die Rede ist. Wie gesagt, die Aufzählung ist nicht vollständig und nicht abschließend. So, jetzt kommt das Problem, was wir damit haben, was vielleicht auch die Korinther damit hatten. 29. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, können alle auslegen. Also das Problem ist, jetzt fangen die Glieder des Leibes an, sich untereinander zu vergleichen. Warum bin ich ein Fuß und keine Hand? Ich bin kein Auge, ich gehöre nicht dazu, ich will aber auch was Wichtiges sein und so weiter. Ja, haben wir in der Schriftlesung gehört. Ja, sehen wir das Problem, woher das kommt. Man betrachtet die Gnadengaben nämlich nicht als für den Dienst am Leib gegeben, damit man anderen Gliedern hilft, sie unterstützt, der Gemeinde als Ganzes dient, sondern dann benutzt man die Gnadengaben zu egoistischen Zwecken. Man will sich selber erhöhen, man will vor anderen wichtig erscheinen oder geistlich reif und was weiß ich. Aber das zerstört die Einheit und die Funktionsfähigkeit des Leibes. Ja, es ist wie so eine Autoimmunerkrankung im menschlichen Körper. Ja, das Immunsystem ist dazu da, den Körper zu schützen und gesund zu erhalten. Ja, und bei einer Autoimmunerkrankung greift es dann die eigenen Organe an und der Mensch wird krank. Ja, wer hat sich noch nie verglichen mit anderen Gläubigen, mit ihren Gaben, mit ihren Diensten? Oder hat sich nicht bestimmte Gabe oder einen bestimmten Dienst gewünscht? Ach, ich will doch auch was sein. Ja, schon ist da Unfriede, es ist Konkurrenzdenken, Wichtigtuerei und so weiter. Ja, aber das passiert, wenn wir so eine ich-zentrierte Sicht in Bezug auf die Gaben einnehmen. Da ist leider in der Gemeinde Jesu auch vieles in Unordnung geraten. Denn alles Heilige, das Gott schenkt, wird durch das fromme Fleisch in sein Gegenteil verkehrt. Ja, und das ist auch der Fall, wenn man eine bestimmte Gabe überhöht gegenüber anderen. Ja, und Paulus fragt rhetorisch, reden alle in Sprachen? Die Antwort ist nein. Diese Bibelstelle ist der Todesstoß für die Irrlehre, die behauptet, dass jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, auch in einer Sprache reden muss. Sprachenreden war nur eine Gnadengabe unter vielen zum Dienst am Leib. Was ist der Ausweg? Zuerst Buße und Umkehr zur Wahrheit. Und außerdem, Vers 31, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Strebt nach noch größeren Gnadengaben als die, die gerade genannt wurden. Ist das gemeint? Gibt es noch größere und wichtigere Gaben? So, und wie strebt man danach? Müssen wir uns um noch mehr Frömmigkeit bemühen? Also, erstmal genau hinschauen. Das griechische Wort, was hier übersetzt wird mit vorzüglicher oder größer, das wird anders geschrieben. Das ist kein Komparativ von groß, sondern das meint in einem größeren Maß. Ja, also nicht qualitativ größer, besser, sondern quantitativ mehr in einem größeren Ausmaß. Ja, strebt danach, dass sich die Gaben des Geistes in einem größeren Ausmaß bei euch verwirklichen. Und das wird jetzt nicht an Einzelne adressiert, sondern an die ganze Gemeinde. Das heißt jetzt, strebt als ganze Gemeinde danach, dass die Gaben des Heiligen Geistes noch mehr unter euch wirksam werden. Ja, natürlich dürfen wir darum bitten, dass Gott noch die Gaben schenkt, die noch fehlen. Aber auch schafft die Hindernisse weg für das Wirken des Heiligen Geistes, indem ihr Buße tut von eurer ich-zentrierten Frömmigkeit. Haben es vorhin gesungen in dem Lied. Und als Zweites, es gibt einen darüber hinaus noch einen alles übertreffenden Weg, das Geisteswirken durch die Gnadengaben unter euch zu fördern. Und das ist die Liebe. Allein die göttliche Liebe, die nicht mein frommes Ego, sondern nur den anderen meint, das ist der Weg zur Förderung der Gnadengaben. Ja, das kommt dann im folgenden 13. Kapitel. Das ist der Weg. Ja, ist gleichzeitig die Einleitung für die nächste Predigt. Also kurz gesagt, ohne göttliche Liebe gibt es kein echtes Geisteswirken in der Gemeinde. Umgekehrt gilt natürlich auch, wenn Kinder Gottes sich streiten oder spalten, dann zieht sich der Heilige Geist still und leise zurück. Wo Misstrauen, üble Nachrede oder Machtkämpfe ausgeübt werden, wird der Heilige Geist nicht mehr wirken können. Und dann nützen die großartigsten Gaben nichts mehr. Bleibt nur noch eine leere religiöse Hülle übrig, die dem Zerfall preisgegeben ist. Daher lasst uns nicht erst nach spektakulären Gaben Ausschau halten, sondern erst Buße tun, wo wir ein Hindernis für das Wirken des Heiligen Geistes sind. Und zurückkehren zu der ersten Liebe. Amen.